Wer sagt, ich gehe heute einmal hierher und danach komme ich nie wieder, für den ist das natürlich alles ein bisschen overdressed momentan, also ein bisschen übertrieben. Meine Perspektive geht von der Planung, dass wir ungefähr 6 Jahre lang brauchen, um mindestens in Bibelkunde einmal komplett durch die Bibel zu sein. Das ist aber eine erste Schätzung. Ja, ich habe schon mal kleine Propheten zusammengelegt, nur 3 kleine Propheten an einmal, aber da muss man mal ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt und welche Verzögerungen eintreffen. Wir kriegen auch nur 8 bis 9 Termine im Jahr unter, weil ich den Weihnachtsmonat Dezember grundsätzlich nicht mit Terminen belegen möchte, weil wir, zumindest die Familie, haben für diesen Dezember immer einen Todesmonat. Weihnachtsfeier hier und Elternabend dort und gemeintlich auch noch 3 Partys. Von daher ist der Dezember schon mal tot und die Sommerferien sind auch tot. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das genau hinkriegen. Die Idee ist aber tatsächlich, dass man nach Möglichkeit, solange man kann und solange man möchte, daran teilnimmt. Und deswegen werden auch die Unterlagen entsprechend gekennzeichnet sein. Ihr habt unten eine Kennzeichnung, wo vorne erstmal das Fach steht, BK für Bibelkunde. 00 ist eine blöde Nummer, aber das ist tatsächlich das Vorkapitel. Normalerweise würde da 01 stehen, dann 02, dann 03. Aber da wir uns heute noch nicht mit dem ersten Buch Mose wirklich beschäftigen werden, sondern dass das nächste Mal erst drankommt, habe ich das Ding einfach 00 genannt. Ja, und wenn dann steht da BK18, dann wisst ihr alle, dass wir dann beim Buch Hiob angekommen sind. Das muss man auswendig wissen, dass das 18. Buch Hiob ist. Auch das einzige Buch, von dem ich es auswendig weiß. Also 40 würde ich auch noch hinkriegen. Was ist die Nummer 40? Matthäus-Evangelium, weil das AT 39 Bücher hat, dann müsste 40 wohl das erste im NT sein. Wir können auch mal eine kleine Testfrage stellen. Und das 67. Buch? Okay, ihr seid noch wach. Ja, danach kommt die Bezeichnung. Also hier steht AT, beim nächsten Mal 1. Mose, dann steht 2. Mose da. Und dann innerhalb der Lektionen durchnummeriert. So hoffe ich, dass irgendwann in diesem Ordner auch Ordnung herrscht und wir schnell was wiederfinden, wenn wir sagen, wir können ja nochmal zurückblättern. Ansonsten, wenn ihr mal hier diese Unterlagen anguckt, auf Seite 2, ganz oben, da steht von circa Punkt, Punkt, Punkt bei euch. Ganz oben von circa Punkt, Punkt, Punkt. Es sind Lückentexte. Habe ich übernommen von einem Kollegen bei uns am EBTC, der seine kompletten Skripte aushändigt, aber Lücken lässt, damit die Leute zuhören. Und nicht sagen, naja, ich habe ja das Skript, wozu noch zuhören beim Unterricht. Ich werde das Skript nicht vorlesen, das wird die Kunst sein für euch, sondern ich werde es referieren. Das heißt, ab und zu gucke ich mal und sage, oh, da oben war ja noch eine Lücke, dazu sage ich jetzt Folgendes. Und dann könnt ihr mal lauschen, welches Wort da reinkommt. Ich hoffe, dass euch das Spaß macht. Auf der Internetseite wird auch nur der Lückentext stehen. Dann hört man sich den Vortrag an. Das ist die Idee dahinter. Mal sehen. Ansonsten, die Fachleute unter euch werden feststellen, es gibt keine Literaturverzeichnisse. Es gibt ein Endnotenverzeichnis ganz am Ende und da steht dann entnommen aus 6, also letzte Seite, ganz hinten, das sind die Endnoten. Ich denke mir ja nicht alles selbst aus, sondern ich benutze viele, viele schlaue Bücher. Und wenn ich ein Buch benutze und sage, okay, das habe ich jetzt an der Stelle etwas ausführlicher zitiert, als nur einen Gedanken aufzugreifen, dann packe ich das in die Fußnote und da seht ihr, dass dann 635.18 steht und ich habe keine Chance, das aufzuschlüsseln momentan. Das kommt später. Ihr kriegt noch ein Literaturverzeichnis von mir und dann steht irgendwo eine 635, dann wisst ihr, welches Buch das ist und in diesem Buch auf Seite 18. Ich bin nämlich schreibfroh. Ich habe keinen Bock, jedes Mal die komplette Bibliografie hinzuschreiben. Deswegen kriegt ihr ein Verzeichnis mit den Büchern, die ich benutzen werde. Das gilt dann über alle Lektionen. Und dann müsst ihr nur die Nummer sehen, 635. Guckt in der Liste, wo ist 635. Aha, das ist das Buch und dort Seite 18. Falls ihr, also Hans-Martin hat auch einen großen Bücherschrank, falls er sagt, wo hat er denn das her? Das kenne ich ja ganz anders. Dann kann er zumindest nachblättern. Für die meisten von euch ist das ziemlich irrelevant, das weiß ich auch. Und einen letzten Kommentar und dann legen wir los. Ich weiß, dass ich natürlich ein Gefälle von den Vorkenntnissen in der Gruppe habe. Das heißt, einige haben schon viel gemacht. Also Marco zum Beispiel hat letztes Jahr schon Bibelkunde bei uns am EBTC komplett durchgemacht. Das heißt, innerhalb von 9 Monaten die ganze Bibel durcharbeiten. Das, was ihr in 6 Jahren macht oder 5 Jahren. Von daher wird er bei Bibelkunde am Anfang ein bisschen einschlafen, aber bei Dogmatik wecken wir ihn dann wieder. Andere haben es vielleicht noch nicht durchgemacht, 3. Mose mal zu lesen und sich Gedanken zu machen, was uns denn 3. Mose zu sagen hat, insbesondere die ersten 5 Kapitel, wo es eigentlich immer nur um Opfer, Opfer, Opfer und dann wieder Opfer geht. Deswegen versuche ich bei den Skripten wie folgt vorzugehen. Das, was ich denke, was für alle interessant sein kann, packe ich in den laufenden Text. Und für die Freaks, die gerne noch mehr wissen möchten, gibt es eine Fußnote. Und ich hoffe, dass ich nicht in den professoralen Stil übergehe, wo die Fußnoten größer sind als der laufende Text. Das Bild solltet ihr haben. Eigentlich wollte ich heute mit 1. Mose anfangen. Ich habe aus verschiedensten Gründen mich entschieden, ein Kapitel vorzuschalten. Wir werden beim nächsten Mal 1. Mose dann machen. Doch dachte ich, dass es vielleicht ganz gut ist, dass wir mal einen Blick über den Tellerrand werfen. Also soweit ich das überblicke, würden wir alle, die wir hier sitzen, wenn wir von der Bibel reden, genau das Gleiche meinen. Nämlich das, was da vorne abgebildet ist. Kann man vielleicht nicht 100% erkennen, in der Kopie ist auch schwierig, jetzt habe ich aus dem Buch gescannt. Aber, also so kennen wir unsere Bibel. Vielleicht nicht mit den Bezeichnungen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Wir kennen das dann halt 1., 2., 3., 4., 5. Mose. Aber die Bücher, die da stehen, kommen uns alle bekannt vor. Hoffe ich zumindest. Das Problem ist, dass es durchaus unterschiedliche Bibeln gibt. Und dass, wenn wir von Bibel reden, wir vielleicht was anderes meinen als Leute aus der römisch-katholischen Kirche. Und selbst wenn ihr in die protestantischen Kirchen geht, also die evangelische Kirche, und dort sagt, schlag mal deine Bibel auf, könnte es sein, dass das Inhaltsverzeichnis derer Bibel sich von unserem Inhaltsverzeichnis unterscheidet. Und nicht nur in der Schriftgröße, sondern was den Inhalt anbetrifft. Und wenn wir Bibelkunde machen wollen und wir uns durch alle Bücher hindurcharbeiten wollen, dann rede ich immer von den 66 Büchern. Deswegen könnt ihr locker antworten, 67. Buch der Bibel gibt's doch gar nicht. Ja, das behauptet ihr so in eurem jugendlichen Leichtsinn. Das sehen andere Leute ganz anders. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht ganz gut, mal an der Stelle zu gucken. Nicht, um euch zu verwirren. Bleibt bei dem Glauben, dass die 66 Bücher, wie sie hier vorne dargestellt sind, dass das die von Gott geschickten Offenbarungen über sich und die Welt sind. Das ist das, was für uns wichtig ist, das, was wir kennen sollten. Das ist das, was uns verpflichtet auch. Da hat Gott offengelegt, wie er denkt. Aber es gibt halt noch andere Bücher. Und ich möchte heute anreißen, nicht abschließend klären, wie das damit aussieht. Außerdem möchte ich, dass ihr, wenn ihr es nicht schon könnt, die Bibelbücher kennt. Also ihr wisst, welche es gibt und welche nicht hineingehören. Also bei 1. Makkabäer würdet ihr vermutlich sagen, nee, ich glaube nicht, dass das dazugehört. Judas gehört dazu. Hat aber ein Bibelschüler ja den Judas ins Alte Testament gepackt, zu den kleinen Propheten. Oh, spätestens jetzt solltet ihr langsam lernen, dass Judas ins Neue Testament gehört. Auch nach hinten, aber nicht so sehr zu den Propheten. Und diese Bibelbücher haben Abkürzungen, die man immer wieder auch gebrauchen kann, je nachdem, was für eine Bibel man hat. Da gibt es ja manche Bibeln mit Parallelstellen und da steht auch eine Abkürzung. Und wenn dann je nach Bibel da EZE steht, 13,5, EZE 13,5, bringt diese Bibelstelle nichts, wenn ihr nicht wisst, dass EZE Hesekiel ist und ihr bei Ezekiel oder Hesekiel nachblättern müsst. Und ein paar Freaks haben vielleicht sogar englische Bücher auf dem Tisch oder zu Hause im Schrank und da steht dann Deut 5.4. Deut. Ah, Deuteronomy. 5. Mose. Alles klar, Herr Kommissar. Das ist so ein bisschen das, was wir heute miteinander besprechen. Aber es geht nicht darum, dass wir theologische Feinheiten lernen. Das werden wir zum Teil später noch machen, wenn wir in der Dogmatik uns mit der sogenannten Bibliologie beschäftigen, also mit der Frage, wie ist die Bibel entstanden, warum ist die Bibel genau aus diesen 66 Büchern zusammengesetzt, welche Argumente hat man eigentlich dafür, dass 1. und 2. Makkabäer nicht dazu gehören, aber dafür der 1. und 2. Chroniker Bücher dazu gehören. So, das ist der Horizont für heute, für das erste Fach. Wenn man die gesamte Bibel nimmt, wir werden uns heute mit dem AT beschäftigen, aber wenn man die gesamte Bibel nimmt, wie viele Autoren ungefähr, wir wissen es ja nicht genau, aber wie viele Autoren haben daran mitgewirkt? Schreiberlinge, jetzt streiten wir uns bitte nicht gleich am Anfang, was ist ein Autor, was ist ein Verfasser, also Leute, die geschrieben haben. Schätzt mal. Wer bietet mehr als 10? Hand hoch. Mehr als 10? Oh, wunderbar. Deborah denkt nicht, oder noch? Doch, okay. Das ist Hand nach vorne. Wer denkt denn mehr als 20? Ja, jetzt wird es schon zögerlich. Okay, ich erhöhe auf 30. Wer denkt mehr als 30? Carsten ist standhaft. Wer denkt, so 40 wäre eine gute Zahl? Ob ihr die Hand gehoben habt oder nicht, ihr könnt sie runternehmen und 40 hinschreiben. Auf Seite 2 oben auf den Strichtext. Und hier geht es mir an der Stelle auch nicht um eine Hochschulpräzision. 38 oder 41. Und wir diskutieren ein halbes Jahr darüber, wer denn jetzt die Klagelieder verfasst hat, ob es wirklich Jeremia war oder jemand anders. Es geht um Eindrücke, die ihr bekommen sollt. 40 Leute haben diese Bibel geschrieben, über mehrere Jahrhunderte, man kann sogar sagen Jahrtausende. Das heißt, wir haben nicht, wie bei einem John Grisham Buch, jemand, oder hier vielen Bücher, die im Bücherregal stehen, einen Autor, der sich hinsetzt, mehr oder weniger einen Plan hat, was er schreiben will, und von vorne bis hinten ist dann alles von einer Person geschrieben. Sondern wir müssen im Hinterkopf haben, erstmal reden wir von einer Vielzahl von Einzeldokumenten. Also Mose, der seine Mosebücher schreibt. Ein Prophet, der seine Prophezeiungen aufschreibt. Ein Jünger Jesu, der seine Ereignisse, seine Erlebnisse mit dem Herrn Jesus aufschreibt. Ein Apostel, der bestimmte Briefe formuliert, um anderen Gemeinden zum Segen zu sein. Das sind alles Einzeldokumente, die erstmal irgendwo auftauchen, die in der Kirche, für mich ist Kirche kein Unwort, also wir reden ja normalerweise von Versammlung oder von Gemeinden, aber ich will jetzt mal den Begriff Kirche benutzen. Diese Briefe oder diese Dokumente sind in der Kirche immer verbreitet worden. Und die schwirrten so durch die christliche oder kirchliche Szene und es gab nichts. Und Paulus griff zur Bibel. Also der Begriff ohnehin schwierig, aber wenn, dann hat er zum Alten Testament gegriffen. Aber welche Bücher gehörten jetzt zum Alten Testament? Welche Schriften sind denn dabei? Warum ist Jesus Sirach nicht in der hebräischen Bibel enthalten, aber in der katholischen? Also wir stellen fest, dass das Werden der einzelnen Texte selbst kein Problem darstellt. Irgendjemand schreibt etwas auf, getrieben und begleitet vom Heiligen Geist, der darauf wacht, dass alles fehlerlos, irrtumslos niedergeschrieben ist. Und später kann man dann formulieren, dass kein kleiner Strich falsch ist. Also nicht mal ein Jota, das ist der kleinste griechische Buchstabe, den es gibt. Das ist nur so ein kleiner Haken, hat noch nicht mal ein Pünktchen oben drauf. So ein ganz kleiner Haken, nicht mal der ist an der falschen Stelle. Also Gott hat darüber gewacht, dass die Schriften richtig geschrieben sind, dass sie korrekt wiedergeben, was Gott wiedergeben möchte. Aber irgendwann kam die Herausforderung, mehrere Briefe auf dem Tisch, welcher kommt von Gott und welcher nicht. Es gab keine digitale Unterschrift seiner Zeit, wo irgendjemand feststellen konnte, kommt von Gott oder nicht. Kein Stempel, kein Siegel, zumindest nicht so ein sichtbares Siegel. Also irgendwann wurde am Anfang das Alte Testament zusammengestellt und dann später auch das Neue Testament und beides zusammen nennen wir Bibel. Das könnt ihr nicht mehr lesen, aber ihr habt es auch abgebildet in euren Unterlagen. Und auch da könnt ihr es nur mit guten Augen lesen, es tut mir leid. Ihr habt links ein Inhaltsverzeichnis aus einer katholischen Bibel und rechts ein Auszug aus einer protestantischen Bibel, evangelischen Bibel. Fällt euch irgendwas auf? Wie bitte, Judith? Kannst du ein Beispiel bringen?
Zum Beispiel in der katholischen ist Tobias, Judith, Makkabäer, Elisabeth, Isaiah, Luther, also mehr.
Erste Beobachtung, hat noch jemand eine Beobachtung? Abgesehen davon, dass in der evangelischen noch so ein paar Einführungen stehen, aber das ist nicht Bibeltext, die haben nur vorne so ein Kapitel vorgeschoben. Die Reihenfolge?
Ja, manche Bücher heißen alle. Ja. Also, die heißen natürlich wahrscheinlich ähnlich, aber ich meine, hier bei Zephania, ja, so ein Symphonias. Ja, ich meine, das stelle ich mir kurz vor, da funktioniert es ja.
Genau. Bekehrung unmöglich. Ja. Also, das ist das, was ich unter der These meinte: Bibel ist nicht gleich Bibel. Sprich mit jemandem über die Bibel und man kann sagen, hallo, reden wir vom gleichen Buch? Nein, wir reden nicht unbedingt vom gleichen Buch. Es gibt viele gleiche Stellen, aber es gibt deutliche Unterschiede. Judith hatte einige genannt, Tobias oder auch Tobit genannt. Ach, die Judith muss ich natürlich dann ranschreiben. Also, wenn Judith das sagt, muss ich natürlich auch Judith. Makkabäer-Bücher. Ich liste jetzt nicht alle auf, weil das nicht mein Thema ist. Wie nennt man diese Bücher? Die haben einen Namen. Also diese Bücher, die in der... Ja?
Apokryphen.
Ich schreibe es ran und dann erkläre ich es nochmal. Und ihr habt irgendwo auch eine Linie dafür, glaube ich. Also Seite 3, ganz oben, erste Zeile. Die in der katholischen Bibel zusätzlich vorhandenen Bücher werden Apokryphen genannt. Und ich habe ein paar Beispiele rangeschrieben. Ihr könnt sie auch gerne in eurem Ausdruck kringeln.
Werden nur von uns Apokryphen genannt, oder? Oder nennen die katholischen Menschen die auch Apokryphen?
Ich nenne es pseudokanonische Schriften.
Woher weißt du sowas Schlaues, René? Und mit so einer Inbrunst der Überzeugung, abgesehen von der falschen Aussprache.